Im Internet Geld verdienen, in Zeiten von YouTube und E-Commerce keine wirklich große Herausforderung mehr. Doch wie funktioniert das bei Online-Radiosendern? Funktioniert hier die klassische Radiowerbung als Geschäftsmodell? Am Telefon bei mir jetzt Christian Bollert, Geschäftsführer von Detektor FM. Hallo.
Schönen guten Tag, hallo.
Ihr habt ja eigene Geschäftsräume, inzwischen zwei professionelle Sendestudios und könnt Mitarbeitern Geld zahlen. Man kann also sagen, ihr seid mit Web-Only erfolgreich. War schwer?
Es ist auf jeden Fall ein langer Weg gewesen, den wir gegangen sind mit Detektor FM. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, wir legen hier einen Schalter um und zack, sofort funktioniert die Geschäftsidee Web-Only, Webradio. Das ist schon ein sehr, sehr langer Weg mit vielen verschiedenen kleinen Weggabelungen und Kreuzungen, den wir da in den letzten 3,5 Jahren mittlerweile gegangen sind.
Viele werden ja jetzt denken, dass du viel mit Betriebswirtschaft am Hut hast, aber wenn ich mir deinen Lebenslauf so ansehe, bist du ja zu 100% eigentlich der typische klassische Journalist, also wie man es zum Beispiel beim Bayerischen Rundfunk finden würde. Warum hast du eigentlich mit der Laufbahn, du warst ja glaube ich bei der ARD, dann beim MDR, warum hast du die eigentlich aufgegeben und dann den Posten jetzt hier der Geschäftsführung übernommen?
Das war für mich tatsächlich eine persönliche Entscheidung, ob ich den geradlinigen Weg weiter als Reporter bei verschiedenen öffentlich-rechtlichen Sendern weitergehen möchte, wie man das so kennt, die typische Karriereleiter, oder ob ich nicht doch nochmal was Eigenes aufbauen will, eben mit Kollegen, die eine ähnliche Idee unterstützen und die in eine ähnliche Richtung gehen wollen. Und da war für mich dann relativ schnell klar, dass diese Chance Internet und Verbreitung über das Internet für Webradio eine riesige Chance ist und ein riesiges neues Feld, was eben bisher noch sehr, sehr unbeackert war. Und dann habe ich es quasi dafür auch in Kauf genommen, mich mit kaufmännischen Sachen auseinanderzusetzen. Ganz am Anfang waren wir auch noch zwei Geschäftsführer. Wir hatten einen kaufmännischen Geschäftsführer und ich war der redaktionelle Geschäftsführer. Das war also eher meine Profession. Das hat sich dann im Gründungsprozess ein bisschen verändert, weil der kaufmännische Geschäftsführer dann später was anderes machen wollte. Und dann war aber auch schon klar, dass das auch kein Hexenwerk ist, dieser kaufmännische Bereich. Also A, gibt es dafür Spezialisten, Steuerberater, Buchhalter und so weiter. Und B, gehört es nun mal auch irgendwie dann doch zentral zu jedem Geschäft dazu, auch wenn man als freier Journalist arbeitet, dass man Preise macht, dass man guckt, dass sich das Ganze trägt, dass man irgendwie nicht zu viel für zu wenig Geld arbeitet und all diese Sachen. Und irgendwie hat sich das dann so relativ natürlich ergeben, dass wir uns jetzt eben auch mit solchen Sachen beschäftigen, vor allen Dingen ich auch, ja.
Du hast gerade gesagt, es ist zwar kein Hexenwerk und es haben persönliche Gründe mitgespielt, dass du praktisch weggegangen bist von der ARD. Aber, also bereust du es oder weinst du dir ein bisschen hinterher oder sagst du manchmal, jetzt wäre ich vielleicht doch mal wieder gern bei der ARD oder bei einem größeren Sender?
Ehrlich gesagt im Moment überhaupt nicht, weil Detektor FM uns so viel Freiheiten gibt, die ich in dieser Form eben nicht in dem klassischen öffentlich-rechtlichen System hätte. Das war ja auch der Grund damals zu sagen, okay, ich gehe diesen Schritt mit den Kollegen und wir bauen hier was ganz Eigenes auf, weil ich kann ja immer noch moderieren, wenn ich darauf Lust habe. Das ist natürlich, mache ich nicht mehr so häufig wie vorher und ich mache auch nicht mehr so häufig Stücke wie vorher. Aber wenn ich es mache, genieße ich das auf jeden Fall und es ist damit ja nicht weg. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt den ganzen Tag vorm Schreibtisch sitze und irgendwie Einsen und Nullen oder irgendwelche Buchungskonten zusammenfasse, sondern ich arbeite ja trotzdem für den Sender Detektor FM und auch wenn viele meiner Arbeiten im Moment eher im Hintergrund laufen, führt das am Ende ja doch wieder zu mehr Programmen, mehr Sendungen, mehr Detektor und ganz nebenbei hören wir natürlich die ganze Zeit unseren Sender. Das heißt, ich könnte mir im Moment kaum was Besseres vorstellen, als bei Detektor FM zu arbeiten und bereue das überhaupt nicht. Nee.
Du hast gerade erwähnt, so 3 Jahre ist so dieser Zeitraum gewesen, in dem sich so entwickelt hat, eure Firma. Aber wie waren denn die Anfänge bei euch? Du hast schon durchblicken lassen, da war was mit Bank und eigenen Investitionen. Aber wie lief das? Also hattet ihr wirklich viele Förderer oder habt ihr mehr selber investiert? Wie kann man sich den Anfang vorstellen?
Na, wie das viele am Anfang so machen, glaube ich, die eine Firma gründen. Also ich glaube, es gibt diesen Spruch Fools, Family und Friends, die 3 Fs, die man irgendwie finden muss. Wir waren tatsächlich so, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken mal, was haben wir jetzt irgendwie noch selber angespart aus den Jahren als freier Journalisten, was ist irgendwie noch da? Wen kann man noch fragen, ob er einem ein bisschen Geld gibt? Und dann sind wir natürlich ganz klassisch zur Bank gegangen. Vorher haben wir natürlich einen Businessplan geschrieben. Und so haben wir ziemlich viel mit eigenen Mitteln zusammengekratzt. Das heißt, wir sind 4 Privatpersonen, die den Sender hier führen. Und hinter uns steht keine große Firma, kein großer Beteiligungsfonds oder sonst irgendwas. Und das ist auch so ein bisschen die zentrale Idee von Detektor, ganz unabhängig zu sein. Am Ende muss es aber natürlich auch überzeugend für eine Bank sein. In dem Fall für ganz klassisch, darf man glaube ich auch sagen, an dieser Stelle die Sparkasse. Die Sparkasse Leipzig, also ein ganz solides Bankhaus, die dann gesagt haben, nee, das ist eine gute Idee, Radio im Internet. Können wir uns gut vorstellen, dass das funktioniert. Und ohne die Unterstützung der Bank wäre das natürlich auch nicht gegangen.
Und was hattet ihr dann so am Anfang? Also hattet ihr da schon eigene Geschäftsräume oder ging es erst so im Wohnzimmer los, wie bei den meisten, sag ich mal, Studenten-Startups? Weil ihr kommt ja, glaube ich, auch eher mehr so aus der Hochschulradioszene dann auch so ein bisschen raus.
Wir haben schon von Anfang an in diesen Räumen, in denen ich auch jetzt sitze, Radio gemacht und haben von Anfang an gesagt, wenn wir das wagen, wenn wir so einen großen Schritt gehen, dann richtig. Das heißt, dann geben wir alle unsere bisherigen Jobs auf und machen nur noch das, machen nur noch Detektor FM, volle Kraft voraus sozusagen. Und im Nachhinein muss ich sagen, war es auch die richtige Entscheidung, weil nur so konnten wir sehen, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Und seit dem Sendestart, also seit dem 4. Dezember 2009, sitzen wir hier in diesen Räumen. Am Anfang waren sie vielleicht noch ein bisschen groß, mittlerweile sind sie genau passend. Und ja, das war im Prinzip von Anfang an der Plan, wirklich volle Kraft voraus, volles Risiko am Ende auch.
Dann wart ihr mutig.
Kann man so sagen, ja. Ich glaube tatsächlich, es ist am Ende, ich weiß nicht, ob Mut das richtige Wort ist, mit Sicherheit für einen Teil. Ich glaube, man muss sich aber auch, oder ich kann da natürlich nur für mich persönlich sprechen, ich habe mich am Anfang natürlich auch mit den Risiken beschäftigt und mich gefragt, was passiert denn, wenn das Ganze nicht funktioniert, wenn wir nach einem Jahr hier wieder zuschließen müssen und wir das Geld verlieren und so weiter. Da habe ich für mich einfach persönlich eine Entscheidung getroffen, dass mir das wert ist, diese Idee, ein eigenes Online-Radio aufzubauen, was es eben in der Form bisher noch nicht gibt oder gab, vor allen Dingen zu der Zeit. Und ich persönlich habe dann relativ klar für mich entschieden, okay, die Risiken sind da logischerweise und die sind auch nicht minimal, sondern die sind einfach existent. Aber es ist es mir wert, für die Idee Detektor FM dieses Risiko einzugehen. Und dann habe ich persönlich für mich eben diese Entscheidung getroffen. Und jeder andere, der sich sozusagen an der Firma beteiligt hat, hat sich ja eine ähnliche Entscheidung getroffen.
Darf man fragen, wie hoch ungefähr euer Startkapital eigentlich damals war?
Man muss ja, um eine GmbH zu gründen, braucht man 25.000 Euro und die haben wir logischerweise auch gebraucht, allein wenn man sich überlegt, dass wir ein Studio aufbauen mussten hier, was natürlich jetzt kein Studio im ARD-Niveau ist, wo es irgendwie gleich mal 500.000 Euro kostet, aber natürlich waren ein paar 10.000 Euro notwendig, um zu starten mit Detektor FM. Deswegen sage ich auch, ohne die Bank wäre das auch gar nicht möglich gewesen, weil so viel Geld hatten wir dann doch nicht auf der hohen Kante liegen.
Du hast vorhin schon erwähnt, ihr seid mit einem Businessplan an die Bank herangetreten, aber wie war es denn so von eurem Konzept? Also war das noch relativ offen, sodass ihr euch gedacht habt, da können wir jetzt noch abändern, wenn es doch nicht so fruchtet, oder hattet ihr von Anfang an schon so diese klaren Ziele euch gesteckt?
Also wir haben tatsächlich relativ lange an diesem Businessplan gearbeitet. Wir haben ungefähr ein Jahr, bevor wir auf Sendung gegangen sind, an diesem Businessplan gearbeitet, haben daran gearbeitet, Geldgeber zu überzeugen, also in dem Fall eben die Bank. Und haben uns schon sehr genau überlegt, was wollen wir mit Detektor FM, wo wollen wir hin, wen wollen wir ansprechen, warum machen wir das überhaupt? Und ich glaube auch, dass es eine gute Sache war, dass wir das damals so gemacht haben. Im Nachhinein hat man sich natürlich nicht eins zu eins an diesen Businessplan gehalten, aber allein diese konzeptionelle Arbeit, sich zu überlegen, okay, was ist das für ein Markt, wer würde uns überhaupt hören, würde uns überhaupt jemand hören und wenn ja, warum? All diese Fragen und natürlich auch, wie kann man Geld verdienen, müssen ja erstmal beantwortet werden. Ob das dann am Ende auch so kommt, ist noch eine ganz andere Frage, aber man muss sich überhaupt erstmal anfangen, tatsächlich mit den Marktgegebenheiten auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das für uns ein wichtiger Schritt war, dieses eine Jahr Vorbereitungszeit auf den echten Start, weil wenn wir ganz ohne Plan losgelaufen wären, hätte es vielleicht auch so funktioniert, wie es jetzt funktioniert hat. Das kann schon durchaus sein. Aber es hat uns doch geholfen, uns ein bisschen mehr zu strukturieren und zu wissen, wo wollen wir eigentlich hin, was wollen wir vielleicht auch nicht machen. Und ich glaube, dass wir trotzdem, und das ist so ein bisschen das Aber, trotzdem flexibel genug waren zu sagen, okay, der und der Punkt im Businessplan hat vielleicht jetzt nicht funktioniert, das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt und dafür läuft es in dem Bereich besser oder wir sollten vielleicht nochmal was ganz anderes probieren, was gar nicht im Businessplan drinsteht. Natürlich gibt es auch solche Fälle. Man darf das, glaube ich, auch nicht zu dogmatisch sehen, diese Businesspläne, aber einen zu haben ist sicher nicht schlecht.
Wie kam es denn dann eigentlich, also wie ging es denn dann eigentlich so weiter? Also wo war der Punkt, wo das Ganze dann so zum wirtschaftlichen, sage ich mal, Erfolg wurde oder wo ihr gemerkt habt, jetzt trägt das Ganze Früchte? Was war da so das Ereignis dahinter?
Das sind ganz, ganz viele kleine Schritte, die wir gegangen sind, weil dazu muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, die Idee von Detektor ist nicht mit einem einzigen Partner beispielsweise das gesamte Projekt zu finanzieren. Man könnte ja auch sagen, man sucht sich einen großen Geldgeber und das wird das Sponsor X Radio oder sonst irgendwas. Unsere Idee ist es, in vielen kleinen Bereichen Gelder zu akquirieren. Das ist Auftragsproduktion, das ist Werbung, das ist aber auch die Unterstützung von Hörern, Merchandising und so weiter. Also viele verschiedene Sachen. Und in all diesen kleinen Bereichen gab es Momente, wo der erste Werbekunde kam, wo der erste Hörer irgendwie gesagt hat, Detektor ist mir Geld wert, wo der erste ein T-Shirt gekauft hat und so. Also es gibt ganz, ganz viele kleine Momente, wo man gemerkt hat, okay, jetzt fängt dieses zusätzliche Feld an, auch zu wachsen. Da kommt jetzt eine signifikante Einnahme und das Projekt insgesamt trägt sich Stück für Stück immer mehr. Und das ist wirklich ein eher langfristiger Prozess, wenn man jetzt auf die 3,5 Jahre zurückblickt. Ist es eigentlich so, dass wir vielleicht nicht von Monat zu Monat, aber von Quartal zu Quartal merken, es funktioniert besser, wir haben mehr Hörer, es gibt mehr Werbekunden, die sich für uns interessieren, wir produzieren auch gleichzeitig noch mehr Audios für andere. Das heißt, das wächst Stück für Stück aus sich selbst heraus organisch immer weiter. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl, was am Anfang natürlich noch viel, viel kleiner ist, als wenn man dann an der Schwelle ist zu, das ganze Unternehmen trägt sich, alle Kosten, die man reinsteckt, die Kredite, die man reingesteckt hat, tragen sich so langsam. Man kann den Kredit zurückzahlen, man hat genauso viele Einnahmen wie Ausgaben. Das sind dann natürlich die Momente, wo man merkt, okay, jetzt sind wir ganz, ganz dicht dran, jetzt funktioniert es schon ein bisschen besser.
Du hast schon ein paar Dinge erwähnt, wie Auftragsproduktionen, aber wie finanziert sich jetzt eigentlich Detektor FM? Kannst du da so ein umfassendes Bild geben?
Wie ich schon erwähnte, ist es ein bisschen komplexer. Also normalerweise funktionieren Medien ja, indem sie Geld über Werbung einnehmen. Ganz platt gesagt. Oder wenn es eine Zeitung ist, auch noch durch Abonnenten. Bei Detektor FM ist es ein bisschen anders. Wir haben von Anfang an darauf gesetzt, uns sehr, sehr vielseitig aufzustellen, viele verschiedene kleine Einnahmequellen zu haben. Und die allererste und die wichtigste ist natürlich trotzdem für uns auch Werbung. Das heißt, wir verzichten zwar auf so klassische Radiowerbung, also so klassische Spotblöcke im Programm. Was wir aber machen, sind eben Werbespots, bevor der Stream startet. Jetzt im Moment zum Beispiel, wenn man auf die Webseite Detektor FM geht und den Player startet, gibt es einen Videospot. Da wäre auch ein Audiospot denkbar. Kurzum, so ein Pre-Roll-Spot, wie es so schön heißt, ist natürlich eine Option, die auch wir wahrnehmen. Dann gibt es die Möglichkeit für Werbekunden, bestimmte Themen zu präsentieren. Beispiel jetzt gerade die Autothemen bei Detektor FM werden gerade von Carglass präsentiert, weil Carglass möchte natürlich Leute erreichen, die sich für Auto interessieren. Also präsentiert Carglass die Automobilthemen jetzt gerade im Programm von Detektor FM. Das nächste, was wir machen, ist natürlich auch Werbung auf der Webseite. Das heißt, es können Unternehmen Bannerwerbung schalten auf der Webseite oder eben über unsere Agentur, die uns da vertritt. Netpoint Media heißt das. Das ist noch Bannerwerbung auf der Webseite, ein eher kleines Geschäft, aber wir haben eben die Strategie, viele verschiedene Werbeeinnahmen zu haben. So, das ist dieser ganze große Block Werbeeinnahmen, den ich jetzt angesprochen habe. Also Pre-Stream-Werbung, Präsentation von bestimmten Themen und Bannerwerbung auf der Webseite. Die zweite große Einnahmesäule ist die Audioproduktion. Das heißt, wir produzieren hier in dem Studio, was wir haben, mit unseren Leuten, mit den professionellen Sprechern, Audioinhalte für andere. Zum Beispiel jeden Tag das Streiflicht für die Süddeutsche Zeitung in deren iPad-Version oder in deren überhaupt digitaler Version. Das heißt, ich kann mit meinem Android-Telefon die Süddeutsche ab 19 Uhr lesen, aber auch beispielsweise das Streiflicht des nächsten Tages schon hören. Und diese Sachen produzieren wir zum Beispiel für die Süddeutsche. Wir produzieren aber auch für andere Auftraggeber irgendwelche Audiogeschichten, die eben dann nicht bei Detektor FM laufen, aber als Audiodienstleistung von uns erstellt werden, weil wir einfach die Leute haben und die Technik haben, um das zu machen. Und Eine dritte wichtige Einnahmequelle, die wir noch haben, ist tatsächlich mittlerweile die Wissensvermittlung. Wir werden jetzt sehr, sehr häufig angefragt von Landesmedienanstalten, Journalistenschulen, Universitäten, warum denn Detektor FM so funktioniert, wie es funktioniert. Und das ist auch eine nicht zu vernachlässigende Einnahmequelle. Und dann gibt es noch den ganzen Rest, sage ich immer, eine halbe Einnahmequelle vielleicht. Das ist der wirklich kumulierte Rest, das ist zum Beispiel Flatter, das ist Merchandising von Tassen oder T-Shirts, Beuteln, die wir haben. Das sind Sachen wie, dass uns Leute direkt Geld überweisen können, sei es nun per Überweisung oder PayPal. Also dieser ganze Rest, den es da noch so gibt, das ist noch eine weitere Einnahmequelle, die wir teilweise ausprobieren und teilweise nutzen, um bestimmte Sachen zu bezahlen wie Streamingkosten oder den Server oder ähnliches.
Ihr finanziert euch also sehr breit gefächert, aber gibt es jetzt einen Block, der so heraussticht, der also eure Haupteinnahmequelle ist?
Also von der Relevanz ist auf jeden Fall die Werbung das Entscheidende und da liegt auch das Potenzial, würde ich sagen, das unternehmerische Potenzial von Detektor FM. Denn im Moment haben wir 3 Stunden Live-Sendung in der Regel am Tag. Also es gibt natürlich Tage, wo wir noch mit Spezialsendung von 19 bis 20 Uhr zusätzliche Sendefläche haben. Aber da ist das Potenzial, sage ich mal, noch sehr, sehr groß, die Sendefläche auszubauen. Und mit zusätzlicher Sendefläche entsteht natürlich auch zusätzliche Werbefläche. Und da sehen wir noch tatsächlich ein relativ großes Wachstumspotenzial für uns.
Also ist es auch wie im klassischen Radio, dass man praktisch über Werbung doch dann den Hauptteil auch im Web praktisch weiter verdienen wird oder verdient?
Für uns trifft das auf jeden Fall zu. Ich glaube, halt mit anderen Werbeformen, also mit dieser klassischen Hörfunkwerbung, haha, jetzt kommt die lustige Radiowerbung, wird man vermutlich nicht so wahnsinnig viel Geld verdienen können. Und ich glaube auch, dass es darauf ankommt, eine Zielgruppe zu finden und ein Spektrum zu finden für sich selbst, ein Profil zu finden, was glaubwürdig ist und was eigenständig ist. Das heißt, das 400. Hitradio oder das 300. Oldie-Radio wird es wahrscheinlich im Internet schwer haben. Ich glaube aber, dass wenn sich Leute wirklich Gedanken machen über Radiokonzepte und Radioformate, dann haben die auch im Netz eine Chance, natürlich.
Macht ihr Gewinn oder ist das auch jetzt nicht so Ziel von eurem Unternehmen?
Also soweit sind wir leider noch nicht. Natürlich würden wir gerne auch Gewinn machen, aber im Moment arbeiten wir kostendeckend. Das ist für uns schon ein sehr, sehr wichtiger Schritt. Und natürlich ist das Ziel, möglichst in den nächsten Jahren auch mal Gewinn zu machen, weil Gewinn heißt natürlich auch, dass man zusätzliche Sendungen entwickeln kann, dass man den Mitarbeitern mehr Geld zahlen kann, dass man überhaupt bestimmten Mitarbeitern, die im Moment noch sehr wenig Geld bekommen, mehr Geld zahlen kann. All diese Sachen sind natürlich Ziele, die man hat, die wir in den nächsten Jahren verfolgen wollen. Und natürlich wäre es schön, wenn wir dauerhaft, und das ist eben die große Idee oder unser großer Traum, wenn wir dauerhaft mit diesem unabhängigen Radiodetektor davon leben können und davon auch noch andere Leute unterstützen und finanzieren können.
Du hast vorhin das 400. Hitradio erwähnt und hast ja auch Eindrücke bei ARD und MDR gesammelt. Was ist denn dein Eindruck eigentlich der deutschen Radiolandschaft?
Das ist natürlich die ganz große Frage. Ich persönlich glaube, dass die Radiolandschaft generell, und da muss man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tatsächlich ein bisschen außen vor nehmen, dass vor allen Dingen die private Radiolandschaft in Deutschland sehr, sehr durchformatiert ist. Das ist natürlich auch eine Binsenweisheit. Jeder, der sich den Markt anschaut, sieht, dass da teilweise dieselben Konzepte in verschiedenen Regionen gefahren werden, dass da dieselben Gewinnspiele laufen, dieselbe Musik gespielt wird, weil alle die Musik testen, dieselben Berater sind überall am Werk und dadurch ist das ganze Radio in Deutschland, zumindest im UKW-Bereich, häufig sehr, sehr eintönig. Es gibt ein paar Ausnahmen, klar, Berlin ist immer so der große Vorzeigeradiomarkt und es gibt auch spannende neue Formate, auch Webformate, so wie Dein Puls vom Bayerischen Rundfunk beispielsweise oder die Radio Wissen von den Kollegen vom Deutschlandfunk. Aber insgesamt ist der Innovationsgrad von Radio in Deutschland doch eher gering, würde ich sagen. Und aus meiner Sicht auch völlig zu Unrecht so gering. Das ist natürlich eine strukturelle Frage. Wem gehören die Radiosender? Wer ist daran beteiligt? Das sind dann halt häufig Verlage und Zeitungshäuser, denen es halt in ihrem Kerngeschäft auch nicht so gut geht, die halt gerne das Geld, was Radio im Moment noch verdient, und Radio verdient sehr, sehr gutes Geld, UKW-Radio, das wollen sie natürlich eher mal zurückholen in die Zeitungshäuser, weil sie da im Moment noch ein viel größeres Problem haben. Das führt aber dazu, dass Radio nicht besonders innovativ ist. Und Das ist natürlich eine Gefahr, definitiv, für die nächsten Jahre. Und wenn man sich anschaut, was so passiert im Internet, da muss man nicht unbedingt zu Red Bull gucken, da reicht auch schon Mercedes-Benz, die mit eigenen Kanälen und eigenen Programmen anfangen, Radio zu machen im Netz. Dann ist das, glaube ich persönlich, eine große Konkurrenz für viele klassische private Radioanbieter.
Also keine Zukunft für DAB?
Das ist auch so eine Kardinalfrage. Also ich habe zwei Antworten. Die erste ist, an sich ist die Idee von DAB Plus natürlich total faszinierend. Man hat überall in Deutschland nur eine Adresse. Man erreicht über eine Frequenz überall in Deutschland dieselben Hörer. Total super, ja, ohne Frage. Der Haken ist nur, das Internet kann das auch schon. Und das ist auch ja unsere Idee, warum wir Detektor FM gegründet haben, weil wir ein deutschlandweites oder anders deutschsprachiges Programm machen können, was überall über eine Adresse gefunden wird, nämlich detektor.fm. Und natürlich gibt es noch ein Bandbreitenproblem. Dann höre ich immer, ja, wenn jetzt das gesamte Radio heute im Internet übertragen würde, würde das Internet zusammenbrechen. Ja, ja, das mag ja alles sein, aber vor ein paar Jahren, noch 5, 6 Jahren, habe ich gehört, ja, ja, also HD-Videos im Internet, das geht auf keinen Fall. Heute gibt es Netflix, YouTube, bla. Kurzum, ich glaube, dass viele dieser Kritiker der Internetübertragung vergessen und übersehen, dass die technologische Entwicklung und der technologische Fortschritt manchmal schneller ist, als sie denken. Und wenn ich sehe, dass Mercedes, und das ist jetzt gerade dieses Jahr das große Thema jetzt nach der IAA, ein eigenes Webradio anbietet, dass Ford im nächsten Frühjahr ein Webradio-Modul in die eigenen Autos einbauen wird, dann glauben diese Autohersteller ja offenbar an Internet als Übertragungsweg. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn die Autohersteller das Thema Internet richtig pushen, dann hat DAB eigentlich keine Chance.
Was würdest denn du jetzt aus ökonomischer Sicht Leuten raten, die jetzt sagen würden, ja, wir haben eine coole Radioidee, aber könnten die wahrscheinlich nur im Internet realisieren? Was würdest du ihnen grundsätzlich raten? Wie sollen sie rangehen?
Möglichst realistisch planen. Also das ist natürlich auch leicht gesagt, aber sich wirklich überlegen, wie viel Geld kann ich mit Bannerwerbung im Internet tatsächlich verdienen, wenn ich x Hörer oder x Nutzer habe. Mal sich umhören bei anderen Internetunternehmen, was man mit Werbung im Netz verdienen kann. Und sich ganz genau überlegen, wie man das alles finanziert, weil wenn die Finanzierung nicht stimmt und man kein Konzept hat für zumindest, weiß ich nicht, 2 Jahre, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr heikel, einfach nur zu sagen, ich mache jetzt mal ein bisschen los und das wird schon irgendwie funktionieren. Ganz so leicht ist es dann am Ende nicht. Das heißt, man braucht neben der guten Idee auch eine sehr gute Idee, wie man am Ende Geld verdienen kann. Und das muss nicht unsere Idee sein, aber man muss sich, glaube ich, sehr intensiv darüber Gedanken machen, wie man gerade am Anfang vielleicht auch erstmal ohne Werbung Geld verdienen kann.
Und du meinst, hat das Internet Potenzial dafür? Oder generell dieses Metier?
Ich glaube schon, dass das Internet Potenzial hat noch für neue und andere Ideen. Ich glaube tatsächlich, dass es so ein bisschen auch eine Zeitfrage ist, weil, wie ich schon erwähnt habe, drängen viele Konzerne mittlerweile auch in dieses Feld. Und da wird es dann natürlich für Privatleute durchaus schwierig, wenn der große Konzern kommt und sagt, so, ich gebe jetzt hier einfach mal 5 Millionen für ein Webradio aus. Das kann natürlich kein Privatmann leisten. Und mit einer Firma wie Mercedes oder Red Bull brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, kann man erstmal nicht mithalten. Da braucht man schon eine sehr gute Idee und ein sehr gutes Konzept und eben aber auch ein bisschen langen Atem, um da Paroli bieten zu können und vielleicht ein eigenes Format zu entwickeln, was dann doch interessanter ist möglicherweise als diese Corporate Radios. Und dieses Konzept muss man eben entwickeln und dafür sollte man sich doch Zeit nehmen und darüber nachdenken, wie das Ganze funktionieren kann. Eine pauschale Antwort gibt es einfach leider darauf nicht, weil es gibt nicht das Geschäftsmodell fürs Internet. Jedenfalls haben wir es noch nicht gefunden. Wir haben ein Modell gefunden, was für uns im Moment funktioniert, aber wir wissen auch nicht, was in 2 Jahren ist. Und das ist ja so ein bisschen auch der Reiz des Internetgeschäfts für Medien, dass im Moment nicht klar ist, wie das Geschäftsmodell eigentlich aussehen kann und dass es einfach nur über Probieren geht und über Verändern und über Anpassen und immer wieder aus den Fehlern, die man macht, lernen und daraus wieder die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Also no risk, no fun, auf gut Deutsch gesagt.
Kann man so sagen, ja. Ich würde es natürlich auch super finden, wenn es mehr Webradios gibt. Tatsächlich ist es auch für uns natürlich ein super Vorteil, umso mehr gute Webradios es gibt, und es gibt ja auch mittlerweile schon einige, umso besser ist es auch für uns, umso mehr Leute kaufen sich WLAN-Radios und umso mehr wird diese Gattung Webradio überhaupt auch erstmal bekannt. Das ist natürlich für uns auch wichtig, ohne Frage.
Zum Schluss, was ist das nächste Ziel von Detektor FM, das ihr euch gesetzt habt?
Es gibt ein mittelfristiges Ziel, und das lautet, im Jahr 2014 in der ersten Jahreshälfte die Webseite zu überarbeiten, neue Apps rauszubringen und eine Smart-TV-App auf den Markt zu bringen, weil wir auch da mal gucken wollen, ob das nicht ein interessanter Markt sein kann für Audio, für hochwertiges Audio, wie wir es eben produzieren, in die Fernseher, die eben Internetanschluss haben, reinzukommen. Und das ist so eine Idee, die wir haben: Webseite überarbeiten, neue Apps und Smart TV.
Dann darf man gespannt sein. Dann danke fürs Interview soweit. Bei mir Christian Bollert.
Gerne.